Willkommen bei Wirtschaft hoch 2. Heute im Rahmen unserer Betrachtung der Mobilität im Interview Professor Dr. Stefan Bratzel, Gründer des Center für Automotive Management. Das heißt, heute einmal die Expertenbetrachtung im Interview mit Hans-Jürgen Wieben, Thorsten Spandl und als Gast Professor Dr. Stefan Bratzel.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir heute wieder virtuell zusammen sind.
Ja, das finde ich auch, danke.
Und wir haben diesmal einen Gast bei uns an Bord. Wir freuen uns sehr, dass Stefan Bratzel bei uns ist.
Guten Tag.
Hallo Stefan, ein ausgewiesener Automobilexperte. Und wir freuen uns sehr über eine spannende Diskussion zum Thema Mobilität.
Und ich glaube, mit ausgewiesen hast du das gut angesprochen, weil in 2004 hat Stefan Bratzel das Center for Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach gegründet. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass du mit dabei bist. Und bevor wir dann wirklich sagen, auch starten und dich richtig kennenlernen wollen, vielleicht eine Frage vorweg, die mich umtreibt. Was wirst du denn sagen, ist so die zentralste Änderung, die Mobilität jetzt so in den nächsten Jahren uns privat, aber auch vielleicht beruflich, gewerblich betreffen wird?
Das, was ich im Moment sehe, ist eben, dass es nicht nur eine Änderung geben wird, sondern dass wir ja gleichzeitig Veränderungen auf unterschiedlichen Ebenen erleben werden. Wir haben am stärksten wahrgenommen vielleicht das Thema der Elektromobilität, das im Moment ja insbesondere in der Autobranche die Akteure bewegt. Wir haben aber parallel natürlich das Thema Connectivity. Ja, die Autos werden vernetzt, kommunizieren miteinander, kommunizieren mit dem Fahrer. Das ist das zweite große Thema mit erheblichen Auswirkungen auch für die Geschäftsmodelle. Das dritte große Thema, das man im Moment nicht so richtig hört, ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, ist das Thema autonomes Fahren. Aber wird intensiv dran gearbeitet in vielen Unternehmen. Und ja, das vierte Thema ist Mobilitätsdienstleistungen, Mobility Services, die quasi eben als viertes großes Zukunftsthema im Moment sind. Und das Spannende ist, dass alle vier Themen im Moment parallel eine enorme Entwicklungsdynamik gewinnen. Und das ist auch eine große Herausforderung, die die Autoindustrie im Moment hat.
Wow, jetzt sind wir ja schon fast ganz tief drin, aber bevor wir jetzt tief einsteigen, vielleicht kannst du dich nochmal ganz kurz vorstellen den Hörern und vor allem, wie bist denn du zum Thema Mobilität gekommen? Wie ist denn das für dich so ein großes, zentrales Thema auch in deinem beruflichen Tun geworden?
Ja gut, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Da gibt es sozusagen die offizielle Version und die inoffizielle Version. Die inoffizielle Version ist eigentlich die spannende, sozusagen nach meiner Diplomarbeit oder sozusagen für meine Diplomarbeit habe ich mir ein Thema gesucht, das in Los Angeles war, weil ich meinen Jugendtraum verwirklichen wollte. Ich wollte am Hollywood Haar Klimmzüge machen. Ja, und dann habe ich mir sozusagen eine schöne Diplomarbeit ausgesucht und zwar Verkehrspolitik in Los Angeles. Ja, habe dann auch eine Förderung gekriegt und so weiter, um mir das finanzieren zu können. Und so war ich plötzlich im Verkehrsbereich und als ich so am Hollywood Haar hing und in die damals noch versmogte Innenstadt überblickte, habe ich das Gefühl gehabt, also da muss in den nächsten Jahren noch viel passieren. Das ist ein interessantes Thema. Und sozusagen blieb ich beim Thema. Meine Diplomarbeit wurde dann als aufs Buch veröffentlicht. Habe dann sozusagen auch meine Dissertation zu dieser Thema Verkehrspolitik geschrieben und parallel eben auch bei der Daimler-Benz-Forschung auch mal Forschungsprojekte gemacht und habe dann mit Smart auch meinen Berufseinstieg dort gefunden als Produktmanager. Und so war ich in der Autoindustrie. Und das war mein Beginn. Und so kam ich quasi von einem politikwissenschaftlichen Studium in die Verkehrs-, Mobilitäts- und Automobilbranche.
Wow, aber das ist mit dem Klimmzug hat also geklappt am Hollywood Haar. Da ist wohl irgendwie so ein Sportplatz. Sehr coole Geschichte.
Ja, das hat geklappt. Mittlerweile kommt man da nicht mehr hin. Jetzt ist alles abgesperrt. Ich war letztens mit meinen Kindern mal da und habe gesagt, da habe ich Klimmzüge gemacht. Aber mittlerweile geht es leider nicht mehr.
Sehr schön. 17 Klimmzüge oder wie viel waren es?
Ja, ich weiß nicht mehr. Ich habe sie nicht gezählt.
Jetzt bist du ja schon so lange im Mobilitätsthema auch quasi tätig. Warum hat denn Mobilität eigentlich jetzt für uns als Menschen, als Wirtschaft so eine große Relevanz? Ich meine, wir nutzen das zwar, um von A nach B zu fahren, aber das scheint ja wirklich die Politik auch zu bewegen, das scheint die Menschen zu bewegen, das scheint die Wirtschaft zu bewegen. Wie würdest du einordnen, wie Mobilität eigentlich eine Relevanz in der Wirtschaft oder im Leben besitzt?
Ja, vielleicht kann man das zweistufig beantworten. Ich glaube sozusagen, als Menschen, sozusagen in der Grundkonstitution ist Mobilität quasi, als Jäger und Sammler quasi schon tief in uns angelegt. Ja, das Thema, sich bewegen zu wollen, von A nach B zu gehen, ist sehr tief verwurzelt, hängt dann auch eng mit dem Thema Automobilität zusammen, was dann auch eine schöne Möglichkeit ist, schnell von A nach B zu kommen und zu fliehen, ja. Das ist aber sozusagen so eine evolutorische Thematik, von warum ist Mobilität wichtig. Aber es hat natürlich enorme wirtschaftliche Aspekte, das Thema Mobilität. Also zwischen, was ich eben angefangen habe, eigentlich sozusagen biologisch, bis hin eben dann gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich eben Beziehungen dabei. Und das Thema irgendwie der, wirtschaftlichen Voraussetzungen von Mobilität ist ja bekannt. Wir haben das Thema des Warenaustauschs. Ja, Waren müssen irgendwo produziert werden, müssen von A nach B dann transportiert werden. Klammer auf, Klammer zu. Deswegen ist sozusagen das Volumen des Warentransports häufig ein relativ guter Indikator, ob es der Wirtschaft gut oder schlecht geht. Ja, okay. Wie möglich viel Waren irgendwie von A nach B transportiert werden. Geht es der Wirtschaft meistens gut, weil die Nachfrage dann entsprechend hoch ist. Also wir haben enorme Beziehungen, irgendwie das Thema Wirtschaftswachstum und Mobilität. Wobei auch das jetzt unter Umwelt-Klima-Aspekten durchaus ein interessanter Punkt ist, schaffen wir quasi so eine Art Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Individualmobilität oder sozusagen Dekarbonisierung der Mobilität, die dann aber dennoch Wirtschaftswachstum ermöglicht. Also ganz interessant, auch in der Phase, in der wir im Moment sind, in dieser Corona-Phase, wo sich ja plötzlich auch vieles, was vorher undenkbar schien, plötzlich wieder möglich wurde, Videokonferenzen, die dann tatsächlich auch physische Mobilität ersetzen. Also ein Thema, das wir übrigens schon lange diskutieren, aber mit solchen Ereignissen kommen plötzlich diese Neuerungen, auch die Sozialinnovationen dann in Gang.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, wenn du jetzt sagst, dass die Bedeutung quasi von Mobilität zu Wirtschaftswachstum entsprechend ja irgendwie auch korreliert, was für eine Rolle hat denn dann auch so die Regulierung? Weil Regulierung, Gesetzgebung oder auch vielleicht Investitionen in Mobilitätsangebote, ist das auch ein Thema, das wirklich dann auch strategisch geplant wird, weil du ja auch so ein bisschen aus der betrachtende Ecke kommst, die sowohl vermutlich privatwirtschaftliche Aktivitäten wie aber auch regulatorische Aktivitäten im Blick hat. Hat die Regierung oder haben Gesellschaften Interesse daran, dass viel Mobilität ermöglicht wird?
Ja, also man kann sozusagen, vielleicht wenn man ein bisschen in die Historie schaut, dann kann man das schon auch klar bejahen. Also sozusagen die Ermöglichung, dass man schnell von A nach B kommt, wurde ja durch entsprechende Infrastrukturpolitiken seit vielen Jahren, Jahrzehnten sozusagen eigentlich vorangetrieben, weil sozusagen ein Stück weit die Erwartung war, wenn ich sozusagen die Mobilitätsvoraussetzungen schaffe, und so, dass Güter, Personen schnell von A nach B transportiert werden können, dann sozusagen hat das irgendwie positive wirtschaftliche Effekte. Und wenn man das natürlich ein Stück weit nochmal globaler sieht, das Thema der weltweiten Arbeitsteilung ist ja sozusagen eben auch eine Thematik, die als Voraussetzung eben die Mobilität und Mobilitätsmöglichkeiten auch hat. Und wir sind ja alle BWL BWLer. Ja, wir wissen sozusagen, dass das Thema der internationalen Arbeitsteilung natürlich schon auch Vorteile hat, aber nicht nur Vorteile, aber eben auch Vorteile. Und natürlich spielt Regulation eine ganz zentrale Rolle. Wir haben eben über das Thema Infrastrukturaufbau sozusagen geredet, als sozusagen eine angebotsorientierte, wenn man so will, angebotsorientierte Politik. Aber auf der anderen Seite spielen natürlich auch die Regulation von Mobilität im Sinne von Verboten eine gewisse Rolle, Besteuerungsthemen eine große Rolle. Auch wenn wir in neuere Themen, das Thema CO2, Umweltregulation reingeht, der Staat, die ganzen Regulatoren haben eine ganz gewichtige Rolle, auch im Übrigen, was Innovationen dann im Bereich Mobilität anbetrifft. Das sehen wir schon, also wir werden vielleicht gleich zu sprechen kommen, aber diese Entwicklung Richtung Elektromobilität ist stark regulativ geprägt. Die CO2-Regulation in Europa beispielsweise oder eben auch jetzt die Förderkonzepte haben im Wesentlichen dafür gesorgt, dass wir im Moment tatsächlich eine starke Marktdynamik im Bereich der Elektromobilität wahrnehmen.
Wenn du jetzt gerade auch sagst, was für Veränderungen da gerade passieren, haben wir das ja, glaube ich, gerade auch in Deutschland sehr stark, dass ja natürlich diese Bedeutung der Automobilindustrie ja vermutlich auch gewisse Einflussnahmenmöglichkeiten hat auf regulatorische Aspekte. Aber wie bedeutend ist denn eigentlich jetzt der Mobilitätssektor überhaupt in der deutschen Wirtschaft? Es wird ja immer über die größte Branche gesprochen. Geht das noch darüber hinaus, dass auch andere Mobilitätsthemen bei uns so groß sind, oder ist das wirklich rein jetzt Individualmobilität mit dem Auto, was bei uns ein Thema ist?
Ja, das ist nicht allein, aber sozusagen der Automobilitätsbereich, im Wesentlichen also der Bereich Herstellung von Kraftfahrzeugen, aber auch Reparatur, Verkauf von Kraftfahrzeugen, stellt ja schon einen sehr großen Wertschöpfungsteil, übrigens auch Steuerteil in Deutschland dar. Ne? Wird man insbesondere dann merken, wenn dieser Anteil in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen zurückgehen wird, übrigens auch durch Elektromobilität befeuert. Aber wenn man sozusagen Mobilität noch breiter anschaut, sozusagen die anderen Verkehrsträger mit hinzunimmt, Thema Bahn, Thema Luftverkehr, sozusagen natürlich den ganzen Logistikbereich noch hinzunimmt. Ja, ich habe jetzt keine Zahl gerade im Kopf, aber wir haben hier schon ein riesen Wirtschaftszweig, der rund um Mobilität in Betracht gezogen werden muss.
Ist das im Verhältnis größer als in anderen Ländern, weil wir diese große Automobilindustrie haben? Vermutlich ja,
oder? Das kann man definitiv sagen. Also sozusagen, zu Recht wird in Deutschland das Thema Automobilindustrie ein bisschen genauer angeschaut, weil wir im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung einen sehr viel größeren Anteil der Automobilindustrie haben. Das ist in Frankreich, obwohl auch da Renault, Peugeot, Citroën, PSA als Unternehmen da sind. Aber bei uns ist es eine ganz andere Größenordnung noch. Und selbst USA mit dem einen oder anderen Hersteller spielt anteilsmäßig eine geringere Rolle. Im Übrigen bei uns spielt da der Export natürlich noch eine gewichtige Bedeutung, weil unsere Fahrzeuge sind begehrt im Ausland, werden im Übrigen immer mehr im Ausland gebaut. Ja, das trägt sozusagen nochmal zusätzlich bei. Das ist sozusagen bei den amerikanischen Fahrzeugen etwas weniger als bei uns.
Jetzt hast du ja in der Antwort auf die erste Frage, was sich verändern wird, so vier zentrale Trends rausgestellt. Und wenn wir jetzt mal so mit diesen Trends auf die deutsche Industrie gucken, wie ist denn da die Ausgangslage? Weil du sprichst jetzt schon mehrfach von Elektromobilität. Da wird ja so demjenigen, der sich so ein bisschen mit der deutschen Automobilindustrie beschäftigt, immer so ein bisschen Angst und Bange, weil man ja immer irgendwie hört, dass die anderen viel weiter sind, viel schneller sind, viel buntere Produkte haben. Dann hast du über autonomes Fahren gesprochen. Da hat jeder gleich das Google-Auto irgendwie im Kopf. Dann spricht man über Dienstleistungen im Mobilitätsbereich. Da denkt man auch gleich irgendwie an Didi in China oder an Uber in den USA. Das klingt ja irgendwie, als würde dieses Thema allmählich in anderen Wirtschaftsregionen irgendwie vorangetrieben. Steht die deutsche Wirtschaft momentan wirklich da an einem Scheidepunkt?
Ja, ich glaube, dass zumindest die Autoindustrie in Deutschland an einem ganz kritischen Punkt steht. Ja. Und ich habe zwar das Thema Elektromobilität jetzt mehrfach angesprochen, weil das Thema sozusagen im Moment am augenfälligsten ist und auch im Bereich der Elektromobilität große Veränderungen jetzt anstehen. Und die deutschen Autobauer sozusagen haben das Thema der reinen Elektromobilität zu spät gesehen. Aber ich sage noch mal einen Satz mehr beim Thema Elektromobilität. Die Konsequenzen sind auch nicht gering, die wir in nächster Zeit haben. Wir rechnen zum Beispiel damit, dass aufgrund der geringeren Komplexität von Elektrofahrzeugen die Zahl der Beschäftigten in den nächsten 10 Jahren in einer Größenordnung 15-20% geringer sein wird. Nur wegen sozusagen dieser geringeren Wertschöpfung, die Elektrofahrzeuge benötigen im Vergleich zu eben zu Diesel- und Benzinmotoren. Mhm. Aber um das auch deutlich zu sagen, das Thema Elektromobilität wird vieles verändern, aber das ist noch das kleinere Problem, was wir haben. Die größere Herausforderung, die die Branche tatsächlich bewältigen muss, liegt im Bereich der Vernetzung, dem autonomen Fahren und dem den Mobilitätsdienstleistungen. Ich will es vielleicht mal auf den Punkt bringen. Wenn wir sozusagen versuchen wollten, die Veränderung auf eine Formel zu bringen, so ganz nach Einstein mit E ist gleich mc Quadrat, dann würde ich die Formel für die Mobilität der Zukunft so formulieren, das ist gleich m ist gleich s mal d Quadrat. Mobilität der Zukunft ist gleich Software mal Dienstleistungen im Quadrat. Im Software Daten- und Dienstleistungsbereich liegen die Wertschöpfungsdimensionen und Elemente der Zukunft. Und genau in diesen Feldern ist die deutsche Autoindustrie und nicht nur die deutsche Autoindustrie, sondern grundsätzlich die etablierte Automobilindustrie eigentlich sozusagen in sich ihrer Kompetenzstrukturen schlecht vorbereitet. Die sozusagen Kompetenzen der Automobilhersteller lagen eigentlich im Maschinenbau, in der Produktion, ja, sozusagen und nicht im Software- und Datenbereich. Und was im Moment passiert, ist, ja, ich habe es gerne als, ja, oder versuch sozusagen, um das zu verdeutlichen, habe als Kampf der Welten bezeichnet. Mhm. Und zwar die klassischen Automobilhersteller lebten über 100 Jahre in ihrem eigenen Universum mit ihren eigenen Paradigmen und Geschäftsmodellen und Spielregeln. Da fiel mal einer weg, kam mal einer dazu, aber sozusagen die Branche sozusagen, ja, da gab es keine Disruptionen in der Zeit. Und was sozusagen jetzt plötzlich gewahr wird in den letzten 10 Jahren etwa, dass dieses Universum der etablierten Automobilhersteller angegriffen wird durch andere Universen. Zum einen, ja, ich nenne es gerne das Connectivity-Universum. Ja, das sind diese Player wie Apple, Google, in China heißen die Baidu, Alibaba, Tencent, Didi Chuxing haben sie erwähnt. Es kommen diese Connectivity-Player, die sozusagen den Mobilitätsbereich als interessanten Zukunftsbereich identifiziert haben. Manche von denen überlegen sich auch, im Bereich autonomes Fahren sozusagen etwas anzubieten, ja, wie etwa Alphabet, Google oder etwa Amazon, ja, und andere. Das ist sozusagen das zweite Universum, ja, und das dritte Universum sozusagen, das jetzt plötzlich im Mobilitätsbereich stark wird, ich nenne es gerne das Mobility Provider Universum. Da sind so Player eben wie Uber drin, wie Sixt, wie Didi Chuxing, die sozusagen eigentlich die Autos nicht verkaufen wollen, sondern die sozusagen Automobilität anbieten. Und ja, wenn man sich diese Player anschaut in den letzten 10 Jahren, sind die immer stärker geworden, während Konzerns, etwa wenn man die Marktkapitalisierung anschaut, irgendwie die etablierten Autobauer quasi so eine Art Nulllinie hatten. Und manche von diesen Playern, und das ist auch neu für die Branche, sind wesentlich stärker und größer als die Automobilhersteller selber. Und das ist auch eben eine neue Erfahrung, dass die Autoindustrie das erste Mal in ihrer Karriere mit Playern zu tun hat, die wesentlich stärker und größer sind. Und jetzt kommt noch was da hinzu, die haben auch viele von diesen Zukunftskompetenzen im Bereich Software, im Bereich Daten, im Bereich der Plattformen, die die deutschen Autobauer von ihrer Historie überhaupt nicht haben. Und deswegen entsteht ein Kampf der Welten, der in den nächsten 10, 15 Jahren die Branche ja stark verändern wird.
Jetzt versuchen ja die deutschen Autobauer im Grunde diesen Kampf der Welten sich über Kooperationen irgendwie zu positionieren, habe ich so den Eindruck. Ne? Kooperationen, andere bauen jetzt so wie Volkswagen, bauen selbst stark eigenes Know-how in dem Bereich aus. Wie siehst du da jetzt die Erfolgschancen? Also werden die erfolgreich sein mit den Kooperationen oder wird irgendwann ein Alphabet Google kommen und sagen, jetzt schnappe ich mir mal einen unserer Hersteller und mache daraus einen kleinen Ableger, Mobilität in meinem Connectivity-Angebot.
Ja, das ist sozusagen genau das Risiko. Ja. Also ich habe die Herausforderung mal vor Jahren irgendwie die Co-Co-Co-Herausforderung genannt. Das erste Co steht für Kompetenzen, neue Kompetenzen, die es braucht. Ja. Software, Datenmanagement. Das andere Co steht für Kooperationen. Plötzlich müssen die Hersteller neue Kooperationen eingehen, ja, mit ja, und zwar auch auf sozusagen horizontaler Ebene, das heißt mit Playern, die teilweise viel stärker sind als sie und auch ein Motiv haben, so wie sie es eben angedeutet haben, ein Motiv haben, sozusagen auch quasi eigene Wertschöpfung dort zu machen. Und das letzte Co. ist einmal Kultur in den Unternehmen. Die Kultur in den Unternehmen muss sich eigentlich ändern, um in dieser neuen Welt erfolgreich zu sein. Plötzlich hat man es mit Softwareleuten zu tun, die eigentlich in der Organisation eine stärkere Rolle kriegen wollen. Wie schwierig das ist, zeigt sich vielleicht daran, dass über eine Zeit lang so diese Chief Digital Officers reingeholt wurden. Aber die wurden schrittweise eigentlich wieder aus der Organisation geworfen, weil die nicht den Einfluss bekommen haben, die eigentlich brauchen, ja, weil sozusagen die Welt sich verändert. Und das dritte O von Co. sozusagen ist Organisationsstrukturen. Die Organisationsstrukturen müssen sich eigentlich auch ändern, um in dieser neuen Welt erfolgreich tatsächlich zu sein. Und das, was tatsächlich im Moment passiert, ist, dass es Angriffe gibt von diesen Playern, ja, wie etwa Alphabet Google ist vielleicht der stärkste und bekannteste dabei, die sowohl ja im Bereich des autonomen Fahrens eigentlich Vorreiter sind mit deutlichem Abstand, gleichzeitig eine riesen Datenkompetenz haben, Dienste anbieten, die aus dem Consumer-Umfeld kommen, die aber grundsätzlich im Auto- und Mobilitätsbereich wichtig sind. Die Maps ist vielleicht das bekannteste, drunter noch einiges mehr. Ja, und jetzt bietet so ein Player wie Alphabet Google selbst ein Betriebssystem für Fahrzeuge an, Android Automotive. Das heißt, dieses Zukunftsthema, dass man künftig mit Connected Services Geld verdienen kann, das droht sozusagen dadurch eben auch verloren zu gehen und an diese Player möglicherweise überzugehen. Also es ist schon eine, wenn man so will, herkulesische Herausforderung, was die nächsten 10, 15 Jahre den etablierten Playern droht. Und die müssen diese Co-Co-Co-Veränderung vor allem erstmal Kompetenzen in diesen neuen Feldern erlernen. Und das muss eigentlich dann auch sich in den Organisationen widerspiegeln. Also eine ganz schwierige Sache. Kooperationen spielen eine Rolle. Aber die Frage ist, mit wem kooperiere ich wie intensiv? Ja, immer im Bewusstsein, es wird wahrscheinlich so eine Art Co-Opetition geben. Also ja, Kooperation auf der einen Seite, weil ich an manchen Playern nicht vorbeikomme, aber auch ein Bewusstsein, dass die quasi Konkurrenten gleichzeitig sind. Und eine ja wichtige strategische Thematik wird künftig sein, mit welchen Playern kooperiere ich wirklich? Mit wem macht Sinn? Mit wem ist es vielleicht doch zu gefährlich? Und auch das ist eine der großen Themen der nächsten Jahre.
Hat Volkswagen sich deswegen jetzt mit Microsoft zusammengetan, weil die da einfach in diesem Feld autonomes Fahren und Co. eigentlich gar nicht vertreten sind bisher?
Ja, also das ist so ein Punkt. Microsoft ist natürlich ein ganz spannender Player drunter, ja, der eben auch sozusagen Eigeninteressen hat. Aber ein Vorteil von Microsoft ist, dass die zumindest nicht selber quasi an Endkunden ja Mobilität liefern wollen. Deswegen ist Microsoft vielleicht ein interessanter Punkt. Und tatsächlich sozusagen ist das ein Teil sozusagen ja dieser neuen Partnerwelt, wo man dann halt versucht, Kompetenzdefizite auszugleichen. Ja, ja, in dem Fall sowohl im Bereich des ja der Daten und des Datenmanagement. Microsoft Azure wird da ja da sehr stark jetzt benutzt. Also hier die Cloud-Themen, die für viele sozusagen Felder jetzt wichtig sind, fürs Thema autonomes Fahren wichtig, fürs Thema Kundenmanagement enorm wichtig, für Connected Services sehr wichtig. Aber diese Unterstützung geht dann eben auch noch weiter, wenn es eben um Betriebssysteme und Ähnliches geht, wo man zum Teil eben auch unterstützen möchte mit Microsoft. Und ja, diese Kooperationen sehen wir jetzt immer häufiger. Aber man darf da nicht naiv sein. Ja, bei Microsoft vielleicht noch im Moment am wenigsten. Kooperationen mit Alphabet, Google, wo jetzt auch viele eingestiegen sind. Die nutzen jetzt das Betriebssystem, das kostenfreie Freeware-Betriebssystem, Android Automotive, super gut. Ich krieg sozusagen jetzt als Automobilhersteller das umsonst. Ja, ich brauche es nicht selber nicht entwickeln. Ich brauche nicht selber ein Betriebssystem entwickeln, was viel Geld kostet, wo man auch keine große Kompetenzen hat. Das kriege ich umsonst. Ist ja super. Mit den vernetzten Diensten noch on top. Also viele haben da jetzt tatsächlich zugeschlagen. Ja, Renault, General Motors, Volvo, aber da liegt natürlich eine große Gefahr drin.
Genau auf der Metaebene möchte ich nochmal nachfragen, weil als du gerade so erzählt hast von, was sich da verändert und mit Konnektivität, autonomes Fahren und so weiter, und dann tauchen da die ganzen neuen Unternehmen auf, die da irgendwie mitspielen wollen. Die deutsche Industrie hat doch auch hervorragende Zuliefererbetriebe. Das heißt, wir sind ja auch mit wirklich Produkten, zugelieferten Themen rund um das Thema Mobilität unfassbar gut ausgestattet. Und Conti, Knorr-Bremse, ZF, wer auch immer da alles in den Märkten wirklich weltweit absolute Marktführer sind. Warum hat denn jetzt die deutsche Automobilindustrie scheinbar den Anspruch, weiterhin absolut da den Weg zu bestimmen? Ich meine, man könnte auch sagen, auch wenn wir irgendwie zukünftig Shared-Dienstleistungen haben und irgendwie autonome LKWs rumfahren und so weiter, Blechkisten braucht es doch immer noch. Und die können wir einfach hervorragend herstellen.
Ja, ja. Ich glaube, es liegt sozusagen an dem Anspruch, den die Autobauer hatten. Und wenn man selber mal da gearbeitet hat, dann weiß man es sozusagen vom inneren Anspruch her. Sozusagen agiert der Automobilhersteller: Ich bin der OEM, ich bin der, der alles bestimmt, ja, ich bin der, der den Zulieferer einlädt, ja, und ihm sagt sozusagen, was er zu tun hat, gebe ihm Aufträge, ja, und ich wähle zwischen verschiedenen Zulieferern im besten Fall dann auch aus, ja. Und wenn die Automobilhersteller quasi so eine Art Foxconn von Apple werden, ja, als Zulieferer des Apple-Konzerns oder des Google-Konzerns werden sollten, ja, dann können sie plötzlich nicht mehr alles bestimmen dann. Und das ist schon ein Zukunftsszenario, das nicht ganz so unrealistisch ist. Dann geht nämlich so ein Player wie, nehmen wir mal Uber, wir können besser sogar Didi Chuxing nehmen, der Uber von China, dann kommt nämlich so ein Unternehmen, die sagen, naja, du lieber Daimler oder Volkswagen, folgendes, ich bräuchte jetzt 100.000 Autos, du bist ja ein guter Autobauer, aber wenn du die baust, dann hätte ich die Autos aber gerne, ja, mit den und den Ausstattungen, mit den und den Funktionen und übrigens müssen wir mal über den Preis sprechen, ja, irgendwie dabei. Das ist natürlich eine Vision, die die überhaupt nicht mögen, ja, dann abhängig, dann fragen die vielleicht nicht nur Volkswagen nach, sondern fragen auch mal bei GM, ob die es nicht vielleicht günstiger machen können. Und dann sozusagen ist man als Automobilhersteller nicht mehr am Steuer, sondern sitzt sozusagen ja im Kofferraum. Ja, das ist sozusagen die Bedrohung. Und dann macht man auch möglicherweise nicht diese großen Umsätze mehr. Auch vor allem kann man sozusagen das Geschäft dann nicht mehr wirklich bestimmen. Und das ist schon eine andere Rolle, die Automobilindustrie und die Automobilhersteller in dem Fall dann hätten.
Jetzt haben wir ja schon oft mal quasi so um diesen Elefanten im Raum geredet, die ganz coolen neuen Geschichten. Die würden wir gerne noch mal so ein bisschen auch mit dir diskutieren, was da jetzt wirklich kommt, weil du hast so ein paar Dinge angerissen. Lass uns doch mal nochmal so 2, 3 von diesen neuen Mobilitätsthemen vielleicht nochmal so ein bisschen hin und her spielen, weil Elektromobilität, hast du gerade gesagt, ist ein großes Thema, wird kommen, wird viel verändern, wird Wertschöpfungsstrukturen verändern. Wird das wirklich so groß, wie es zum Beispiel jetzt gerade Herr Dies von VW transportiert, wird das irgendwann mal quasi den kompletten Automobilmarkt betreffen oder ist das nur eine Übergangsphase? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich glaube, dass die reine Elektromobilität tatsächlich zum Standard werden wird, Fahrzeuge. Dass die anderen Formen der Antriebe, auch der Verbrennungsmotor in den 30er Jahren dann sozusagen zunehmend in eine Nischenrolle gedrückt werden wird. Also aus meiner Sicht kommt Elektromobilität. Man kann natürlich nicht sagen, vielleicht gibt es irgendwie eine technologische Radikal-Durchbruchs-Innovation, die wir heute noch nicht so kennen, die dann das nochmal verändert. Im Moment sehe ich die nicht. Und die Automobilhersteller haben im Moment auch gar keine andere Alternative, als voll in dieses Thema der Elektromobilität zu investieren, aus den vorhin genannten auch regulatorischen Gründen, was immer wieder genannt wird, der Brennstoffzelle, Wasserstoff, das ist im Moment keine Option. Das wird aus unserer Sicht im Lkw-Bereich vielleicht eine Option werden. Im Pkw-Bereich ist es im Moment nichts, was man jetzt einsetzen könnte. Das, was mit der Brennstoffzelle Toyota und Hyundai machen, sind natürlich Marketingpreise, ne, die da angeboten werden. Mhm. Aber das sind Stückzahlen von 1.000-2.000 Fahrzeugen im Jahr. Das spielt im Moment keine Rolle. Die Infrastrukturen, die noch fehlen, kann man alles machen, aber das sind alles Entwicklungen, die noch viele Jahre brauchen werden, irgendwie dabei. Also das Thema reine Elektromobilität, das kommt sicherlich.
Und wenn wir jetzt sagen, diese Technik wird sozusagen der Standard werden, wird das zukünftig so sein, dass wir uns dann weiterhin noch ein Auto kaufen? Oder siehst du auch da Veränderungen, dass vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche Mietgeschichten kommen, dass geteilt genutzte Fahrzeuge kommen? Wie wird sich das verändern?
Ja, ich meine, da sprichst du natürlich einen wichtigen Punkt an. Wie wird sich das Ownership-Geschäftsmodell, was heute eigentlich 95% und mehr ausmacht, wie wird sich das weiterentwickeln? Kaufe ich weiter sozusagen mein Auto und besitze ich es dann? Wir glauben, dass in den nächsten Jahren der Sharing-Bereich stärker werden wird und das insbesondere dann, wenn diese Fahrzeuge zunehmend autonom fahren, dann ein Art Tipping Point kommen wird, weil dann sozusagen dieses Sharing-Modell dazu führt, dass, wenn Robo-Shuttles, Robo-Taxis durch die Welt fahren, dass die einen Preis realisieren können, der sozusagen pro Kilometer auf der Höhe des öffentlichen Nahverkehrs dann sein kann. Und dann werden größere Teile der Mobilität dann auch eben im Shared-Bereich stattfinden. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis sich das so in die Breite entwickelt. Aber dann sozusagen werden wir zunehmend Automobilität portionsweise zu uns nehmen, entweder sozusagen eine Art Abo-Modell, ja, für die, die dann doch zum großen Teil ihr Auto gerne vor der Türe haben wollen, aber man braucht sich dann dennoch nicht um irgendwelche Service-Themen dann zu kümmern und hat ein relativ aktuelles Fahrzeug dann vor der Türe. Es wird auch noch das klassische Kaufmodell noch einige Jahre geben. In dem Maße, in dem sozusagen es immer günstiger wird und verfügbarer wird, sozusagen ein Sharing-Fahrzeug zu buchen, dann sozusagen wird dieser Anteil an Automobilität stärker in diesen Sharing-Bereich hineingehen, insbesondere in städtischen Umfeldern, Regionen. Also auf dem Land werden wir aus unserer Sicht noch sehr lange im Grunde auch dieses Ownership-Modell haben, weil sich schlicht mit geringeren Bevölkerungsdichten das nicht so richtig lohnt, dort das im Sharing-Bereich zu machen. Aber ich meine, wir leben ja immer stärker auch in städtischen, in Agglomerationen, ne? Also auch sozusagen die Randgebiete kann man da durchaus noch dazu rechnen. Und insofern wird das wichtiger, aber damit ihr mich auch richtig versteht, das Thema Robo-Shuttles, Robotaxis muss integriert werden in einen, umfassenden Mobilitätssystem, bei dem sozusagen der öffentliche Verkehr, das, was wir im Moment als reine ÖPNV betrachten, Busse und Bahnen, das Rückgrat der Mobilität nach wie vor dann ist. Also und dann sozusagen werden eben so Robotaxis, Roboshuttles auch ergänzend sein. Und wir sehen auch, dass diese städtischen Regionen dann über Verbote oder über City-Maut-Themen dann es zunehmend verbieten werden, dass man privat mit einem Auto dann in die Innenstädte fährt. Auch das darf man nicht vergessen. Das Thema Regulation spielt eben auch für solche Entwicklungen dann auch noch eine gewichtige Rolle.
Das ist dann doch jetzt im Grunde, wenn ich es richtig verstehe, das Sharing, also so wie wir jetzt so Carsharing jetzt im Moment kennen, und ist für dich aber eher, das geht dann eher in Richtung eines, sagen wir mal, Uber-Modells doch im Grunde, wenn ich es richtig verstehe, ne, dass wir dann einfach gar nicht mehr, Carsharing gibt es gar nicht mehr, sondern es gibt Robotaxis, die fahren uns dann durch die Gegend von A nach B, in den Städten zumindest.
Ja, ist völlig richtig. Also für mich ist Carsharing ein klassisches Übergangsphänomen. Wenn diese Fahrzeuge dann autonom fahren, dann ja, brauche ich sozusagen dann nicht mal selber an Steuer setzen. Das macht dann überhaupt keinen Sinn mehr. Carsharing, was wir im Moment erleben, ist ein interessantes Modell. Wenn wir mal 15 Jahre in die Zukunft schauen, wird der Anteil derer, die überhaupt einen Führerschein machen, noch weiter deutlich sinken, weil sozusagen die Notwendigkeit immer weniger besteht, irgendwie auch seine Mobilität dann durch Selberfahren dann auch zu realisieren. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wenn wir uns Richtung 2040 bewegen, das Thema autonomes Fahren eine schon sehr, sehr, sehr große Bedeutung gewonnen haben wird und dass eben auch dann die autonomen Sharing-Plattformen dann eine gewichtige Bedeutung haben. Und viele werden dann sagen, naja, warum soll ich mir denn da sozusagen noch einen Führerschein machen? Und wenn wir dann Richtung 2050 gehen, schauen wir mal wirklich so ein bisschen mehr in die Zukunft, dann gehe ich sogar davon aus, dass irgendwann auch das private Fahren eine Randerscheinung werden wird. Das ist sozusagen so etwas, was wir im Moment dann vielleicht bei Pferden erleben. Ne? Also Pferde gibt's nach wie vor, ist aber eher eine sportliche Tätigkeit oder etwas, was man möglicherweise eben im Jahrmarkt macht, dass man sich da einen Autoscooter setzt, ja, und dann auch selber fährt. So stelle ich mir sozusagen dann die Situation 2050 vor, weil dann auch die Fahrzeuge, die vielleicht im Ownership-Modell es noch gibt, das sind dann autonom fahrende Fahrzeuge. Klingt noch ein bisschen spacig, ist auch noch 20, 30 Jahre hin, aber diese Entwicklung sehen wir schon und das, was wir im Moment mit Robo mit den Drohnen erleben, ja, mit den Fluggeräten, wenn Sie sehen, was für Fortschritte es hier gibt, dass quasi die Mobilität sich nicht nur quasi auf der Straße horizontal abspielt, sondern zunehmend auch auf die vertikale Ebene ausgedehnt wird. Auch das ist ein interessantes Zukunftsmodell. Ob wir uns das alle wünschen, weiß ich nicht. Aber es wird zumindest einige Probleme lösen.
Das wäre jetzt aber auch so meine letzte Frage gewesen, weil jetzt sind wir so schön wirklich schon in Richtung 2050 abgebogen oder abgehoben, kann man sogar fast sagen. Kommt das wirklich, dass da wirklich irgendwie Personendrohnen fliegen werden? Oder jetzt, du hast natürlich auch das Thema der Metropolregion gesprochen. Ist das dann auch wieder so ein Thema, dass dann scheinbar sich Mobilität je nach Region, je nach örtlichen Gegebenheiten, je nach finanzieller Verfügbarkeit vielleicht sich stark unterscheiden wird, dass dann in Dubai Drohnen fliegen und bei uns irgendwie in Hannover weiterhin irgendwie die Autos durch die Gegend fahren?
Ja, also im Moment sozusagen werden ja Geschäftsmodelle von solchen Drohnen, Taxis eher diskutiert, die zwischen Städten stattfindet, also etwa zwischen Köln und Düsseldorf, ja, so Entfernungen von 50, 60 Kilometern, weil sozusagen die Sicherheitsaspekte, ja, des Startens von diesen Drohnen, ja, die können ja nicht überall starten und landen, das muss man ja vorbereiten, die führen dann nicht dazu, dass man dann einen zeitlichen Gewinn hat, ne? Im Moment diskutiert man das, wenn man so will, in dichter besiedelten Gebieten eher so zwischen Metropolen, aber dann in weniger dicht besiedelten Regionen. Sie haben ja Dubai, arabische Halbinsel angesprochen, da ist das Geld gut, da sind ja tatsächlich auch viele Investoren da. Da kann man sich tatsächlich vorstellen, dass dieses Thema etwas früher kommt. Und manchmal sind es ja im Grunde solche Science-Fiction-Romane oder eben auch Filme, die so ein bisschen auch diese Zukunft in diese Richtung zeigen, sind nicht alles Utopien, sondern auch Dystopien dabei. Also aber eins meiner Lieblingsfilme in dem Zusammenhang ist The Fifth Element, ja, mit Bruce Willis. Vielleicht zum Schluss auch eine kleine Empfehlung. Und da diese Szene, berühmte Szene, wo sozusagen auf verschiedenen Ebenen diese Flugtaxis unterwegs sind. So schön stelle ich mir das natürlich nicht vor, ne, aber auch als eine Möglichkeit sozusagen, um mobil zu sein, dass das auf dieser sozusagen vertikalen Ebene auch stärker sein wird. Davon bin ich fest überzeugt. Und wenn Sie die Fortschritte sehen, ja, und selber mal solche Drohnen in der Hand hatten und mal zugeguckt haben, eben auch, wie dann diese Personenbeförderungsstudien irgendwie sich entwickeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in 20, 30 Jahren Teil der Mobilität dann auch mit solchen Flugtaxis zurücklegen.
Jetzt haben wir ja wirklich unsere Reise vom Pferd bis zur Drohne geschafft. Sehr, sehr schön. Also Stefan, vielen, vielen Dank für die tollen Insights.
Ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank.
Und ich meine, wir werden ja dann auch alle sozusagen 20, 30 Jahre noch erleben. Und da werden wir uns ja mal demnächst besuchen können und mit einer Drohne hin und her fliegen lassen, oder?
Ja, wenn es gut läuft. Ja.
Wenn es gut läuft, genau.
Wir arbeiten dran.
Dann vielen, vielen Dank für das spannende Interview.
Ja, ich danke auch. Ne? Dann euch schönen Abend, ne? Zusammen. Tschüss.
Ja, danke dir auch. Ciao.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.